Bringt den männlichen Nael-Gefangenen unverzüglich zu mir, befahl Drechthor Geran. Seine Augen blieben weiterhin auf die seltsame Erscheinung gerichtet, die den zentralen Schirm des Hauptkontrollraums einnahm. Dann nahm er den Blick von der glitzernden Wolke und sah auf das Armband aus exotischen Muscheln, Steinen und Stoffen, das sein Handgelenk schmückte.
»Und die Frau?«
erwiderte Harren, sein stets tüchtiger Steuerläufer und Subalternoffizier. Wenn Harren bemerkt haben sollte, wie abgelenkt sich Geran im Moment fühlte, so ließ er es sich nicht anmerken.
»Lasst sie in Haft mit den Einheimischen«, sagte Geran und streichelte dabei sanft mit der pikförmigen Spitze seines Schwanzes über das Armband.
Harren reagierte etwas skeptisch auf Gerans Befehl, ging aber gehorsam zur Kommunikationskonsole am anderen Ende des Kontrollraums und begann, seine Anweisungen auszuführen. Steif und effizient wie immer. Einen Augenblick später traten zwei schwarz uniformierte Nael-Sicherheitsoffiziere aus dem Lichtschacht, zwischen ihnen eine dünne, in ein Pilgergewand gehüllte Gestalt, deren Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Die Wachen sahen verwirrt aus, offensichtlich aufgrund des Befehls, den Gefangenen in den empfindlichen Kontrollraum des Schiffes zu bringen. Der Gefangene wirkte viel zu ruhig für jemanden in seiner angreifbaren Position, aber das war für Geran keine Überraschung.
»Löst seine Handfesseln«, sagte Geran, »und dann lasst uns allein.«
»Sir«,
sagte der ältere Sicherheitsoffizier. Dabei öffneten und schlossen sich vor Verwunderung seine Augenklappen schnell hintereinander.
»Macht schon!«
Die Wachen beeilten sich, dem Befehl nachzukommen und verließen den Raum nur Sekunden später. Die wenigen technischen Offiziere, die anwesend waren, beobachteten unauffällig, wie der Gefangene einen Schritt auf Geran zutrat und dabei seine gerade befreiten Handgelenke rieb.
»Werden Sie mich gleich hier verhören, Drechthor Geran? Vor all diesen Leuten?« fragte der Gefangene in einem, wie dem Drechthor schien, spöttischen Tonfall. Er machte eine Geste zu Harren und dem Rest der Kontrollraumbesatzung. Jeder von ihnen sah sofort in eine andere Richtung und beschäftigte sich verdächtig genau mit seinen verschiedenen Konsolen. Geran zeigte auf eine Luke zwischen dem Aufzugsschacht und dem Steuer.
»In meine Vorbereitungskammer, sofort!«
Der Gefangene zuckte mit den Schultern und tat, wie ihm geheißen. Nachdem sich die Luke geschlossen hatte und sie ungestört waren, drehte sich der Gefangene zu ihm um. Seine harte, graue Haut um seinen Mund umspielte ein Lächeln.
»Hallo, Vater«, sagte er mit unerträglicher Ironie in der Stimme.
»Was hast du hier draußen zu suchen, Frane?«
fragte Geran und bemühte sich, seinem Sohn gegenüber die Wut, die er fühlte, nicht zu zeigen. Er glaubte keinen Moment daran, dass es ihm gelang.
»Vielleicht sollte ich dir die gleiche Frage stellen, Vater.«
Geran seufzte und schüttelte den Kopf.
»Du weißt genauso gut wie ich, dass die Hegemonieflotte es Eindringlingen nicht erlauben kann, sich der Erscheinung zu nähern.«
»Aber warum, Vater? Hast du Angst, dass wir den Schläfer noch mehr aufwecken?«
Geran schnaubte, und hinter ihm zuckte sein Schwanz unfreiwillig hin und her.
»Blödsinn! Es gibt keinen Schläfer, Frane! Nur lächerliche Geschichten der Einheimischen, am Leben erhalten von den fantasieanfälligen Abkömmlingen der Sklaven und ermöglicht durch leichtgläubiges, sentimentales Nael-Pack wie dich!
Wie kannst du dir so sicher sein, dass die Träume des Schläfers nicht wirklich das Einzige sind, das den Mielan-Raum zusammenhält? Hast du eine bessere Erklärung für das, was Nehwert passiert ist?«
Geran entschied, dass er diesen Köder nicht schlucken würde.
»Warum ziehst du mit diesen stinkenden Rindern und den übrigen Kaffern herum, Frane?«
Endlich schien Frane seine Fassung zu verlieren. Das befriedigte Geran ungemein.
»Wir Nael sind hier die Fremden, und diese Kaffer sind meine Freunde.«
»Dann war deine Wahl sehr schlecht«, sagte Geran mit einem geduldigen Seufzen.
Er war sicherlich nicht stolz auf die Exzesse der frühesten Generation von Nael. Ihre Tradition, die einheimischen Spezies rabiat zu behandeln, war eine Angewohnheit, die sich während der Jahre entwickelte, die unmittelbar auf ihre unbeabsichtigte Verbannung von der alten Erde folgten, als ihr tägliches Überleben äußerst unsicher gewesen war. Sie hatte sich erst in den Tagen von Botschafterin Burgess vor über 80 Ogenzyklen gemildert. »Was hast du mit meinen Freunden vor, Vater?« Geran schenkte seinem Sohn ein, wie er hoffte, gütiges Lächeln. »Wenn unsere Patrouille beendet ist, werden sie den zivilen Autoritäten auf Ogen übergeben. Das Raumschiff, in dem wir euch aufgegriffen haben, wurde als gestohlen gemeldet. Wenn deine Freunde mit dem Diebstahl zu tun haben, werden sie dementsprechend bestraft.« Jetzt sah Frane wirklich verzweifelt aus. Piraterie wurde schließlich auf die strengstmögliche Art bestraft. »Lass sie gehen. Ich trage die Schuld. Ich habe das Schiff gestohlen.« »Das werden wir zu gegebener Zeit noch sehen, mein Sohn«, sagte Geran. Wieder verirrte sich sein Blick auf das Armband an seinem linken Handgelenk. Das Armband befand sich seit 8 Generationen in der Familie. Grosvilliard hatte es von Föderationsbotschafterin Burgess selbst überreicht bekommen. Jedes der kleinen Steinchen, Muscheln, Knochen, Perlen und Stoffe, die in den metallenen Rahmen des Armbands gearbeitet waren, repräsentierte eine Geschichte, die von jeder nachfolgenden Generation hinzugefügt worden war. Das Armband selbst war eine lückenlose Darstellung ihrer Familie, die bis zu dem weit entfernten großen Windrad der Milchstraße reichte und der unerreichbaren alten Erde selbst. Geran bemerkte, dass auch sein Sohn das Armband betrachtete. »Ich muss eine große Enttäuschung für dich sein, Vater«, sagte Frane leise. »Wem wirst du das Geschichtenband anvertrauen, um es in künftige Generationen zu tragen?« Geran spürte, wie in ihm rechtschaffener Zorn aufstieg. »Ich dachte, dass dein bizarrer Todeskult nicht an künftige Generationen glaubt.« Frane zuckte mit den Schultern. »Sieh über die Hülle dieses Schiffes hinaus. Ob es eine Zukunft geben wird oder nicht, scheint im Moment nicht in unserer Macht zu liegen.« Er sah bedeutsam auf das Armband. »Vielleicht solltest du unser Familienerbstück irgendwo hinschicken, wo es sicherer ist als hier.« Geran erhob sein Handgelenk und schwang das Armband, als ob es eine Waffe wäre. »Mach dich nicht über unsere Traditionen lustig, Frane. Jemand aus unserer Linie muss das Armband irgendwann zurück zur alten Erde bringen, so wie Grosvilliard und Burgess selbst es beabsichtigt hatten. Du weißt das genauso gut, wie du über die albernen Gebote deines schlafenden Kaffergottes Bescheid weißt. Vermutlich haben wir beide immer an die Mythen unserer eigenen Wahl geglaubt, Vater«, sagte Frane lächelnd. »Mutter hat immer gesagt, dass wir uns in dieser Hinsicht sehr ähnlich sind.« Geran biss die Zähne aufeinander. Er wusste, dass der Tod von Franes Mutter Lien sie beide gleichermaßen getroffen hatte. Obwohl seit ihrem Selbstmord mehr als 5 Jahre vergangen waren, blieb Liens Abwesenheit für beide eine offene Wunde und ein Grund für gegenseitige Schuldzuweisungen. Selbst jetzt blieb ihr Tod eine Waffe, die beide immer noch von Zeit zu Zeit gegeneinander einsetzten. »Wie kannst du es wagen?« Das Schiff ruckte heftig. Die plötzliche Bewegung wurde unterstrichen von dem schrillen Ruf einer Alarmsirene. Harrens durchdringende, aber dennoch beherrschte Stimme schallte über die schiffsinterne Verbindung. »Taktischer Alarm! Drachtor Geran in den Kontrollraum!« Nie zuvor hatte Frane seinen Vater sich so schnell bewegen sehen. Geran benutzte seinen Schwanz und alle 4 seiner Hände, um über seinen Schreibtisch zu springen und durch die Luke zurück in den Kontrollraum zu stürmen. Frane, der nicht so kräftig wie sein Vater war, ihm fehlte Gerans umfassendes militärisches Training, folgte ihm langsamer, obwohl er sich so schnell bewegte, wie er konnte. Frane konnte sehen, dass ihn sein Vater scheinbar vollkommen vergessen hatte, als er die Mitglieder seiner Besatzung befragte, von denen jeder konzentriert an einer Konsole arbeitete. »Kein Wunder, dass er mich ignoriert«, dachte Frane. Die Pflicht kam immer vor der Familie, selbst wenn es sich nicht um Notfälle handelte. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob sich Mutter aus schierer Vernachlässigung und Einsamkeit das Leben genommen hatte. Unter Franes nackten Füßen schwankte das große, zylinderförmige Schiff erneut und zwang ihn in Richtung des breiten Sichtschirms, der den vorderen Teil des Kontrollraums dominierte. Die Energieblüte veränderte sich.
»Bericht!« rief Geran seiner Mannschaft zu, während der Raum erneut erzitterte.
»Wir sind starken gravimetrischen Wellen ausgesetzt, Drachtor«, sagte der junge männliche Offizier, der vor einer ihm naheliegenden Konsole saß.
Die Spitze seines Schwanzes unterstützte seine Hände, während er hastig Befehle eingab.
»Sie kommen tief aus dem Inneren der Erscheinung.«
»Status des Schiffs«, wollte Geran wissen.
»Unsere Schutzschirme sind beeinträchtigt und lassen nach, Drachtor.«
Die Ranken aus verschiedenfarbiger Energie, die auf dem Schirm zu sehen waren, wurden lebhafter und verdrehten sich miteinander. Nun ähnelten sie den knorrigen, einheimischen Büschen auf der Kernwelt von Ogen. Frane gestattete sich ein fatalistisches Lächeln. Vielleicht erwacht der Schläfer nun endlich. Er wusste, wenn das der Fall wäre, würden sich seine eigenen belanglosen Familienstreitereien sowie das Leiden jeder einzelnen Spezies, die die Nail in den vergangenen Jahrhunderten unterworfen hatten, schon bald als nichtig erweisen. Ist heute der Tag, an dem endlich alles vorbei ist, wie es die Propheten der antiken Mielan-Völker vorhergesagt haben?
»Rufen Sie die Flotte, Subaltern«, sagte Geran. »Wir ziehen uns in sichere Distanz zurück. Ich will eine weitere Millionen Klomter zwischen uns und die Erscheinung gebracht haben.«
Aber bevor der Subalternoffizier diesen Befehl ausführen konnte, bemerkte Frane etwas anderes auf dem Schirm. Mehrere dunkle Gebilde schossen auf sie zu. Allerdings schienen sie, anders als die Flotte seines Vaters, aus dem Inneren der aufgewühlten Energieblüte zu kommen.
»Drachtor«, rief ein anderer Junior-Offizier, eine junge Frau, »eine Reihe von Schiffen nähert sich unserer Position, und ihr Ausgangspunkt ist das Energiephänomen selbst.«
Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Geran stand vor dem Schirm. Obwohl sein Gesicht eine düstere, graue Maske war, konnte er die Überraschung nicht aus seiner Stimme heraushalten.
»Das ist nicht möglich«,